Ja, ich freue mich, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf. Und ich denke, ihr kennt sicher den Spruch, christlicher Spruch, dass Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und das ist wunderbar. Und ich denke, gerade wenn es uns gut geht und alles so läuft, wie wir denken, dass es zu laufen hat, dann ist das ja ganz easy, ja, zu danken, Gott zu preisen, ihn zu loben für seine Güte. Aber wenn es nicht so läuft, dann ist das gar nicht so einfach. Das ist kein Automatismus. Und ich denke, es gibt keinen Tag in unserer gefallenen Welt, in unserem Alltag. Vielleicht manchmal gibt es gute Perioden, aber trotzdem sind die Tage, an denen wir Herausforderungen haben, die sind schon ziemlich groß, würde ich sagen. Wenn ich mal euch fragen würde, wie sieht es bei euch so aus? Läuft bei euch immer alles wunderbar? Ich denke, keiner würde sagen, ja, es ist immer gut, es ist keine Herausforderungen. Und das ist eben so. Wir leben in einer Welt, die ist gefallen. Wir leben in einer Welt des Elends, der Not, des Leidens. Ich habe jetzt gerade noch im Auto die Radionachrichten wieder, Russland bombardiert die Ukraine und wieder sterben Menschen, ein Anschlag in Nigeria. Und es ist einfach ein beängstigendes Umfeld. Ja, ich bin froh, dass ich die Bibel habe, dass die Bibel nicht schön redet, sondern sie sagt, ja, das ist ja genau das, was uns auch erwartet, auch als Gläubige. Ja, in Daniel 7 zum Beispiel heißt es, der Antichrist hat nur ein Ziel und der antichristliche Geist, sagt Johannes, ist ja schon da, dass er auch die Gläubigen aufreibt. Das Wort heißt eigentlich zermürbt. Und auch da sehen wir wieder, Sorgen, Not, Herausforderungen sind eben etwas, mit dem müssen wir ein Stück weit leben. Und vielleicht bist auch du heute Morgen hier und sagst, ja, Herausforderungen, vielleicht sogar Ängste, Not und Sorgen, das ist mir alles gar nicht so fremd. Ja, und das müssen ja nicht immer die hochgeistlichen Dinge sein, sondern es reicht ja schon, wenn wir Ärger am Arbeitsplatz haben mit dem Chef. Wenn wir vielleicht Kinder haben, vielleicht junge Kinder, die uns nicht schlafen lassen und morgens gerädert aufstehen, oder aber dann auch die zwischenmenschlichen Dinge, ja, es menschelt ja auch unter Menschen, nicht nur außen, sondern auch in den Gemeinden. Und dann ist es oftmals herausfordernd und die Frage ist, wie gehen wir mit Herausforderungen als Jünger Jesu um? Ja, können wir da einen Unterschied machen? Haben wir eine andere Quelle, an der wir uns, sagen wir, wieder kräftigen können? Und eins ist klar, Herausforderungen, Sorgen und Nöte, die ziehen nach unten. Ja, die ziehen nicht nach oben. Und deswegen möchte ich uns heute einen Psalm an die Hand mitgeben. Und zwar, wir wollen heute von David lernen, der ja auch immer ein Stück weit Herausforderungen hatte in seinem Leben. Manchmal lief es gut, aber oftmals hat er ja auch zu kämpfen, wie er mit solchen Herausforderungen umging. Und nicht nur so, dass er sich da durchquält, er wusste ja, es gibt einen Gott und er bringt mich da durch, sondern anhand von David auch lernen, Gott zu loben, Gott zu preisen. Und ich fand es gerade interessant, als der Markus euch gefragt hat, wie seid ihr hierher gekommen mit einem dankbaren Herzen, mit einem ja, gefüllten Herzen auf Gott ausgerichtet. Ich habe meine Hand gleich gehoben. Aber ist das wirklich so, wirklich in meinem Herzen drin? Oftmals machen wir auch nur so und wollen uns nicht die Blöße geben, aber auch da wollen wir lernen, einfach Gott zu preisen aus einem tiefgründigen Herzen. Nicht, weil es ein Christ eben so tut, ja, und sich nicht die Blöße geben möchte. Deswegen das Thema heute Morgen ist Gründe, warum wir Gott loben. Und wir wollen zwei Punkte uns miteinander anschauen. Einmal die Grundeinstellung des Lobens und dann, was uns zum Loben führen sollte. Das heißt, das Fundament. Es bringt uns nichts, wenn wir sagen, ja, Christ lobt halt und singt da mal ein paar Lieder runter, wenn unser Herz nicht dabei ist. Und von dem her, lasst uns zusammen Psalm 34 mal anschauen, und zwar auszugsweise nur, um eben zu lernen, Gründe zu finden, damit wir Gott von Herzen doch loben, auch wenn es Herausforderungen in unserem Leben gibt. Und das wollen wir miteinander tun. Psalm 34, ich lese uns mal die Verse 2 bis 4 am Anfang. Da sagt David, ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Hier wollen wir mal stehen bleiben. Wir sehen hier schon David diese Grundeinstellung des Lobens. Und das ist auch der erste Punkt, die Grundeinstellung, den Herrn zu preisen, David hier auch als Vorbild zu nehmen. Und wenn ihr nochmal in diesen Vers 2 hineinschaut, da sagt ja David, ich will den Herrn preisen. Und zwar wann? Wenn es mir gut geht? Alle Zeit. Ja, hier sehen wir, dass David für sich, Gläubiger, jetzt alttestamentlich, aber er kannte den Herrn, dass er eine bewusste Entscheidung für sich trifft. Okay, ich kenne einen Gott, der ist groß, der ist allmächtig, der wirkt in meinem Leben und ich habe eine dankbare, auf Gott zentrierte Ausrichtung. Ich sage mal, erstmal egal, wie die Situation ist. Ich sage das mal mit Bedacht. Ja? Diese Einstellung, die David hier hat, ist erstmal nicht gefühlsbasiert. Ja, wenn mir danach ist morgens, ich habe gut geschlafen, es läuft alles, dann kann ich den Herrn preisen, sondern wir werden gleich sehen, David war in einer herausfordernden Situation. Aber rückblickend sagt er, Grundeinstellung, der Herr ist mein Zentrum. Ich will ihm danken, ich will ihn preisen. Und das ist oftmals so, das geht manchmal, wenn es nicht so gut in unserem Leben läuft, so strikt gegen unsere Gefühle. Ja, ich weiß nicht, wie ihr seid. Paulus zum Beispiel, als er im Gefängnis ist, auch wieder schlechte Situation, er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl die Umstände schlecht sind, auch Paulus sagt er, Gott ist die Nummer eins. Ich will ihn preisen, ich will ihm danken dafür. Das würde ich mir oft für mein Leben so wünschen. Ja, ich bin so ein Stück weit ein Gefühlsmensch und ich hatte diese Woche, diese Woche, so einen typischen Männerschnupfen. Ja, so ein bisschen Halsweh, Schnupfen und dann ist bei mir schon Land unter. Ja, da ist mir gar nichts zum Danken zumute, da will ich eigentlich nur meine Ruhe, meine Ibuprofen oder Paracetamol, Nasenspray und dann erstmal lasst mich in Ruhe. Ja, und dann in solchen Situationen, das ist nur ein Männerschnupfen, aber wenn es drunter und drüber geht, merke ich auch oft, ich bin sehr gefühlsbasiert. Aber Gott im Zentrum zu haben, ihn zu loben, generell in der Bibel ist ja keine Nebensache. Ja, sehen wir ja schon im Alten Testament, Stiftshütte. Ja, Gott offenbart sich, er möchte, dass Menschen ihn anbeten. Und Gott ist Anbetung und das Danksagen ja eine ganz wichtige Sache. Und zwar das Gegenteil von Gott zu danken, Gott zu loben, das sehen wir ja in Römer 1, wo es heißt, dass die Menschen da draußen, die Gott nicht kennen, eben Gott nicht danken und ihn nicht ehren und ihn nicht loben für das, was er ist. Und Gott sagt, deswegen kommt das Gericht über die Menschen des Ungehorsams. Das heißt, für einen Gläubigen, der Jesus kennt, ist das Loben erstmal keine Nebensache. Es ist für uns zentral. Und jetzt schaut mal, was kommt denn bei euch oft aus eurem Mund? Ja, in erster Linie, Kolosser 3 sagt ja auch, wir sollen anbeten, wir sollen singen mit dem Mund vor allem erstmal und auch das, was aus unserem Mund kommt, ist ja erstmal Anbetung. Was kommt denn oft euch bei euch so aus eurem Mund raus? Ja, oftmals ist es ja nicht das, was die Bibel eigentlich sagt, so dieses Loben, eine Grundeinstellung des Dankens, sondern ich meine, wir Deutschen sind ja Weltmeister im Danken. Ja, da lacht ihr, genau. Ja, wir sind immer die Leute, wo, also auch das Glas ist ja immer halb leer. Ja, und wir Deutschen sind eben die Weltmeister im Nörgeln, aber für einen Gläubigen soll eigentlich die dankbare Einstellung sein, ja, Danken schützt vor Wanken und das Loben zieht nach oben. Und das ist auch, was David hier macht, er sagt bewusst, ich will den Herrn preisen alle Zeit und in Vers 3 sagt er, meine Seele rühme sich des Herrn. Und die Seele ist ja in der Bibel, wir bestehen ja aus Geist, Seele und Leib, Seele ist ja der Ort, oder Hebräisch im Alten Testament auch das Herz, da, wo wir Entscheidungen treffen. Ja, die Seele ist das, wo wir die Gefühle haben, wo die Ausrichtung nach Gott ist, wo wir, wie gesagt, Entscheidungen bewusst treffen können. Und wie oft wird die Seele oder das Herz, vielleicht ein besseres Bild vom Hebräischen her, oftmals in Beschlag genommen, wenn Herausforderungen da sind. Ja, das geht ja ganz schnell. Ich habe mir das mal so, mein Herz, ich finde das ein schönes Bild, mein Herz, wenn man so die Deutschlandkarte, wenn Deutschland mein Herz wäre und dann die Grenzen so sieht, ständig kommt ja da was rein. Ja, von links, von rechts, von unten nach oben. Und der Herr Jesus sagt ja, das, was in deinem Herzen ist, das kommt letztendlich raus. Und wenn Sorgen in deinem Leben sind und Nöte und Ängste und Anfechtungen, dann wird das Herz sehr schnell auch in Beschlag genommen. Ja, Matthäus 13 sagt ja, die Sorgen ersticken dein geistliches Leben. Also auch hier wieder, der Teufel auch, der weiß ja oft, wie er uns kriegt. Ja, er weiß ja genau, welche Anfechtung du brauchst, damit aus dir kein Lob kommt, sondern eher, sag mal, ein Stück weit manchmal auch depressive Verstimmung. Ja, und deswegen müssen wir hier sehr auch auf unser Herz aufpassen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns hier auch als Gläubige einfach mal auch fragen, wie sieht es in unserem Herz aus? Ja, auch diese Frage heute Morgen, wie sieht es aus, wie kommst du hierher, auch mal wirklich ehrlich zu beantworten, nicht gleich die Hand zu heben, manche waren so ehrlich, haben wohl nicht die Hand gehoben, wie sieht es aus in meinem Herzen? Ist es mir gerade vom Inneren her, Gott zu preisen, ihn zu loben, oder was nimmt mich gerade in Beschlag? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir hier auch ehrlich mit uns sind. Vor Gott dürfen wir immer ehrlich sein und auch mal sagen vielleicht, in meinem Herzen sieht es gerade nicht so aus, dass ich Gott loben und preisen möchte. Ja, dass alles, was um mich so herum geschieht, das macht mich einfach fertig. Und der Teufel möchte nur eins, er möchte, wisst ihr, wenn ihr hier seid und diese Lieder singt, wunderbar, die kann man auch fromm runterrattern. Und der Teufel hat überhaupt nichts dagegen, dass du hier so ein Stück weit auch eine fromme Show machst und einfach so das ohne Herz machst. Aber dem Teufel ist es nicht daran gelegen, dich da zu unterbrechen. Ja? Und deswegen, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wenn wir wirklich so Anbeter sein wollen, wirklich auch ein Stück weit hier auch in der Gemeinde ein Zeugnis geben, dann ist es gut, wenn wir auch mal wirklich ernst fragen, wie sieht es in unserem Herz aus? Und aus dem Alten Testament wissen wir, wenn wir den Tempel bauen wollen, ja, da fangen wir bei uns an, wir sind der Tempel, dass man da auch vielleicht erstmal den Schutt wieder aus unserem Herzen rausschütten darf, auch rausschaufeln darf, damit diese Verbindung zu Gott wieder in Ordnung ist. Also, wir sehen hier, für uns selbst, das Loben ist etwas, was Gott möchte, es gefällt ihm, aber unsere Einstellung, unser Herz sollte ausgerichtet sein aus ihm. Ja, immer wieder neu, jeden Tag, auch mal vielleicht, wenn da was drin ist, sagen, Herr, ich bekenne dir, das sind Dinge, die sind da nicht in Ordnung. Und dann fließt dieser Kanal wieder, dann wird es lebendig. Und jetzt ist interessant, wisst ihr, diese ersten zwei Punkte hier, dass wir loben, das ist ja für uns etwas. Ja, wenn mein Herz rein ist vor Gott, dann weiß ich, ich bin mit Gott in Ordnung, dann kommt das Loben auch von ganzem Herzen. Aber wenn ihr mal in Vers 3 weiterlest, meine Seele rühme sich des Herrn, das hat noch einen anderen Aspekt, dieses Loben und Preisen, nämlich die Elenden sollen es hören und sich freuen. Die Elenden sollen es hören. Er sagt dann auch hier, erhebt mit mir den Herrn in Vers 4. Unser Lob und unser Preis vor Gott, und das fängt bei mir selbst an, ist nicht nur für uns Verbindung zu Gott, sondern dass es die Elenden hören. Und euer Name ist ja ein Stück weit Missionsgemeinde. Ja, unser Anliegen ist ja, dass wir auch die Elenden da draußen, und jeder, der Gott nicht hat, ist ein Elender, dass wir sie erreichen. Und ein Aspekt davon ist auch der Lob Gottes. Wie sprechen wir über Gott? Was kommt da raus? Wie erheben wir ihn? Wisst ihr, und jetzt wieder die fromme Schau, das durchschauen die Leute da draußen. Aber wenn ich trotz Herausforderungen auch ein Stück weit Gott im Zentrum habe, dann sehen die Menschen da draußen, die Elenden, da ist was anders bei denen. Ja, und das sollte ein Stück weit unser Ziel sein. Ich habe vor kurzem mal eine Reportage angeschaut über Fußballfans. Ja, da war eine Reportage über die letzte EM, ich weiß gar nicht, wann die war. Und dann haben die verschiedenen Fangruppen gezeigt. Da waren die Polen mit 20.000, 30.000 Mann, die haben so richtig Radau gemacht. Dann waren die Schweizer da, die Deutschen und die Engländer, die sind durch die Straßen gezogen. Und die haben nur eins gemacht, die haben ihr Land groß gemacht und ihre Mannschaft. Ja, die sind nicht im Stadion oder durch die Straßen gelaufen und haben dann so ein bisschen kurz Flöte gespielt und dann so ganz leise, ja, die Schweiz ist so super gut, sondern die waren Feuer und Flamme. Ja, und ich denke manchmal, das fehlt uns ein Stück weit, ein echtes Loben mit Begeisterung, dass Menschen da draußen sehen, wow, die sind nicht besser als ich, Ja, die haben genau die gleichen Probleme, vielleicht sogar noch schlimmer, aber die haben Gott im Zentrum, den sie bekennen. Und das, denke ich, ist ein Stück weit auch, wie wir Salz und Licht hier sein können. Deswegen möchte ich dich heute Morgen ganz konkret fragen, zum ersten Punkt, die Grundeinstellung, den Herrn zu preisen. Wie sieht es bei dir mit der Anbetung Gottes aus? In deinem Herzen, so ganz persönlich für dich, auch hier in der Gemeinde. Jetzt nochmal, Anbetung ist nicht nur unbedingt Halleluja und vier Lieder singen und wunderbar oder langsame Lieder das Spiel, sondern so generell in deinem Herzen die Grundeinstellung. Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht spielt es bei dir überhaupt keine Rolle. Vielleicht denkst du, das machen nur die Schwärmer da draußen mit ihrem Halleluja und so. Aber nochmal, die Anbetung Gottes spielt in der Bibel eine große Rolle. Ich möchte dazu Kolosser 3,16 lesen, auch als Gemeinde, sagt Paulus zu der Gemeinde in Kolossee. Er sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen oder unter euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander. Das heißt, das Wort Gottes allein, wenn es im Zentrum steht, ist schon Anbetung. Ja, Anbetung ohne Wort Gottes funktioniert nicht. Aber dann sagt er auch, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Das heißt auch ein Stück weit Gesang, Singen. Das ist ja bei euch wunderbar schon, das, was ich gehört habe. So im Zentrum auch loben und preisen. Aber dieses Loben und Preisen, das sage ich auch immer bei uns in der Gemeinde oder auch Beten an sich, ist ja ein Lobpreis. Ich sage mal, wenn wir zusammenkommen und Gott loben, ist das schön. Aber ich sage immer, wenn das Holz bei euch selbst kalt ist, ja, so jeder individuell, dann ist es als Gemeinde schwierig auch dann das Feuer zu entfachen. Deswegen möchte ich dich auch einfach herausfordern. Hier, Anbetung fängt immer bei uns selbst an. Ja, und anbeten heißt einfach eine große Sicht von Gott, ihm danken, ihm loben. Das mache ich bei mir zu Hause, wenn ich ganz einfach die Bibel aufschlage, zum Beispiel einen Psalm und dann einen Psalm lese und ihn betend durchgehe. Ich weiß nicht, wie ihr die Bibel lest, ich hoffe, ihr lest sie und wie ihr das macht, aber vielleicht gerade mal so als praktisches Beispiel, oftmals wissen die Leute gar nicht, wie ich beten soll anhand der Bibel und dann anbeten soll, vielleicht einfach mal so als Ermutigung, zum Beispiel Psalm 23. Ja, wenn ich morgens aufstehe oder wann auch immer du dann deine Bibel liest, einen Kaffee neben mich stellen und ich lese dann zum Beispiel Psalm 23. Ja, dann gehe ich zum Beispiel durch und sage, der Herr ist mein Hirte. Und dann fange ich an zu stoppen und sage, danke Herr, dass du mein persönlicher Hirte bist. Ich weiß, dass der Tag schon wieder ganz viele Herausforderungen mit sich bringt, aber ich danke dir, dass du vorausgehst und du mich führst, so wie ein Hirte seine Schafe führt. Okay, danke, ich preise dich dafür. Mir wird nichts mangeln als Zweites, sondern danke ich Gott und sage, Herr, danke. Ich merke zwar gerade in meinem Leben, ich habe so gefühlt Mangel, aber ich danke dir, dass du mich auf die grünen Auen führst. Mir mangelt es an dir nichts. Wisst ihr, und das ist ganz einfach. So gehe ich durch diesen Psalm, das kann ich 5 Minuten machen oder 10 Minuten machen. Und wenn ich dieses dankbare Herz dann aufstehe und ausgerichtet habe auf den Tag, das ist schon ganz anders, als wenn ich in den Tag hineinstolper und meistens sind die Herausforderungen, die warten nicht lange. Ja? Deswegen erstmal Grundeinstellung, der Herr ist im Zentrum, danke Herr, ich nehme es aus deiner Hand, egal was kommt, aber ich danke dir, dass du mein Hirte bist. Und das könnt ihr mit jedem Psalm machen. Vielleicht nicht gerade die Rache und Rachepsalme, aber auch die, da kann man danken. Warum? Weil Jesus für uns am Kreuz bezahlt hat. Haben wir auch gerade ein wunderbares Beispiel genannt. Also, ich möchte euch einfach, ob ihr das 5 Minuten oder 10 Minuten am Tag macht, das ist ortsunabhängig, wo ihr das tut. Das könnt ihr auch im Auto machen, wenn ihr die Bibel hört, weil wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, wir können überall Gott anbeten. Okay? Grundeinstellung, neu den Herrn zu preisen. Jetzt sagst du, Prediger, das ist ja wunderbar, das wissen wir auch alles. Und ich denke auch ein Stück weit, das ist biblisch, da habe ich nichts einzuwenden dagegen. Gott preisen ist eine tolle Sache. Aber wenn du mein Leben kennen würdest, wo es drunter und drüber geht, und dann noch Gott preisen. Ja, ich bin vielleicht gerade hier und bin krank. Oder mein Ehepartner, der läuft nicht so, wie ich es möchte. Oder meine Kinder oder was auch immer am Arbeitsplatz. Und jetzt noch Gott danken und preisen. Zweiter Punkt, ich möchte uns einfach hier, wir haben nur zwei Punkte, Futter geben, damit die Anbetung auch auf einem Fundament steht. Ja, und das sehen wir jetzt hier bei David. Als David diesen Psalm im Rückblicken schreibt, ja, da ging es ihm nicht super gut. Ja, er sagt es nicht, als ihm alles so wunderbar über die Lippen ging, sondern in Vers 1 sehen wir ja von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Das heißt, David schreibt diesen Psalm rückblickend, als es ihm wirklich ans Leben ging. Und trotzdem kann er Gott preisen, weil er weiß, da ist ein Gott, der ist lebendig. Und ich denke auch in unserer Zeit, ja, ich denke, unsere Zeit ist nicht leichter als die Davids. Wir haben vielleicht sogar noch mehr Herausforderungen in unserer komplexen Welt. Diese Dinge, die der David jetzt uns, sag mal, an die Hand gibt, um Gott zu preisen, die gelten auch fürs 21. Jahrhundert, ja, für uns heute. Und das Erste, was David hier macht in seinem herausfordernden Umfeld, er sagt in Vers 5, und das ist jetzt unser Grund, ja, Gott zu loben und zu preisen, auch wenn es dir heute Morgen nicht so sehr danach ist. Aber was ist denn der Grund, der Erste? Als ich den Herrn suchte, da antwortete er mir. Du und ich, und da bin ich so froh, dass ich ein Nachfolger Jesu bin, dass wenn alles wieder um mich so herum zusammenbricht, manchmal gefühlt, dass ich weiß, da ist einer, wenn ich ihn suche, dann lässt er sich finden. Wenn ich anklopfe, da wird mir aufgetan. Das ist ja genau das, was der Herr Jesus in der Bergpredigt verheißen hat. Er klopft an, es wird aufgetan. Bittet und es wird euch gegeben. Das heißt, in Herausforderungen ist der Herr da. Wisst ihr, das ist in der Welt ganz anders. Meine Mutter hat jetzt ihren 75. Geburtstag gehabt in Freiburg. Sie kommt ja aus Freiburg, oder wir kommen aus Freiburg. Ich bin ja in Koblenz da oben. Und sie hat ihren 75. Geburtstag gehabt und sie ist an ihrem 75. Geburtstag ist sie zusammengebrochen. Ja, und dann kam der Notarzt und dann wollte sie aber nicht mitgehen. Dann hat sie aber gesagt, es ist wichtig, dass sie am nächsten Tag, Montag, den Hausarzt anrufen. Das hat sie auch gemacht und dann hat sie angerufen und dann ging es zweimal piep, piep und dann ging es wieder aus der Leitung. Dann nochmal piep, piep und wieder aus der Leitung. So, dann hat sie gesagt mit 75, dann gehe ich halt persönlich da vorbei. Ja, und dann kam sie da an und dann stand ein großes Schild, wir haben Urlaub. So. Und das war für mich so ein Bild, das genauso ist in der Welt. Du suchst und findest erstmal nichts. Ja, du klopfst an und dir wird nicht aufgetan. Die Leute interessiert sind gar nicht. Die hätten ja auch aufs Band mal schreiben können oder sprechen können, wir haben Urlaub. Ja, aber da ist nichts. Ja, und jeder, der vielleicht mal so einen Spezialorthopädentermin kennt, bis du da überhaupt mal durchkommst in dem heutigen System, dann kriegst du einen Termin in 6 Monaten. Gott ist anders. Gott ist da. Und wenn wir ihn suchen, dann öffnet er uns. Ja, Gott hat immer Sprechstunde. Und deswegen, vielleicht hast du auch Anliegen, die du schon lange mal, sag mal, per Telefon nach oben zu unserem Herrn hättest leiten sollen, aber es ist manchmal gar nicht so auf dem Schirm. Ja, wenn ihr vielleicht so ein bisschen seid wie ich, wenn ich Sorgen habe, ich versuche als erstes mal aus eigener Kraft die Dinge zu regeln, dann geht es wieder voll in die Hose und dann kommt wieder der Gedanke, warte mal, du hast ja noch einen Gott, den kannst du laut Psalm 50, 15 anrufen in der Not und dann wirst du gerettet. Wir haben Gott, der, wenn wir ihn suchen, dann antwortet er mir. Und er rettet mich aus allen meinen Ängsten. Habt ihr auch manchmal Angst? Wenn man so in die Welt schaut, in unser kleines Leben und manchmal nicht weiß, wie der morgige Tag ist. Ja, wir haben es ja hier noch gut, ich sage mal im Westen, andere Länder haben es vielleicht noch viel schlimmer, aber trotzdem, unsere kleinen Füchse, die machen uns manchmal auch Angst. Aber David sagt hier, und er rettet mich aus allen meinen Bedrängnissen. Wir haben Gott, der rettet. Das Wort heißt wörtlich, er reißt mich heraus. Ich habe neulich ein Video gesehen, da ist ein kleiner Junge in einen reißenden Fluss gerissen oder gesprungen eigentlich, ich weiß nicht, warum der da war, und der ist mitgerissen worden. Der hat keine Chance mehr gehabt. Und dann stand einer da, der hat es gesehen, und der ist mit seinen Kleidungen, ist der da reingesprungen und hat den Kleinen da rausgerissen, mit Wucht. Ja, der hat nicht erst sein Handy da weggelegt, sondern der hat sich nicht ausgezogen, sondern der ist da rein. Und so ist Gott. Ja, er rettet uns. Er antwortet uns, Aber er bleibt nicht passiv, sondern er rettet uns. Wisst ihr, auch das ist manchmal. Manchmal wartet der Herr ja trotzdem. Ja, vielleicht habt ihr auch mal so Situationen, wo du, sag mal, im Leben etwas erlebst und denkst dir, Herr, jetzt wäre der Zeitpunkt, jetzt könntest du aber retten. Und dann hält er trotzdem noch ein bisschen aus. Aber der Herr kommt nie zu spät. Ja, und er rettet uns. Und das ist in jedem Bereich unseres Lebens. Sei es in der Ehe. Na, ich weiß nicht, ob du vielleicht einen ungläubigen Ehepartner hast. Es gibt ja auch manchmal, ist einer gläubig, der andere nicht. Und du verzweifelst. Und der Herr gibt jeden Tag aufs Neue Kraft. Aber auch unter Christen, ja, Ehen, weil ich will euch nicht schocken, ja, aber unter Christen sind die Ehen auch nicht immer alles Friede, Freude. Und dann ist man manchmal da und fragt, wie kann das noch weitergehen? Aber auch hier rettet er, oder am Arbeitsplatz, oder wenn du Bindungen hast, oder in der Gemeinde, wo auch immer, zwischenmenschlich, der Herr rettet aus der Not. Und der Ausdruck heißt wörtlich, der Ausdruck zeigt, dass große Kraft aufgewendet werden muss, weil die Ketten stark sind, die jemand hält, oder der Feind stark ist, aus dessen Gewalt man befreit werden muss. Manchmal haben wir wirklich auch Brocken zu tragen. Ja? Und dann ist es gut, wenn ich weiß, da ist ein Gott, der greift ein zu seiner Zeit. Und das ist ein Grund wiederum, Gott zu loben. Und Gott kann die Dinge ändern. Ja? Wenn wir nur mal schauen, der besessene Gadarener in der Bibel, was hat der Gott, der Herr, aus diesem, sagen wir mal, hoffnungslosen Menschen gemacht? Ein Mensch, der dann bekleidet und ganz normal da sitzt. Und darf ich euch mal was sagen? Wir alle waren besessene Gadarener. Ja, wir alle kommen aus der Welt. Wir alle waren nicht so, wie es Gott gefallen hat. Und es ist einfach Gnade, dass du heute hier sitzt und ganz normal zuhörst, noch nichts geworfen hast, noch nicht rausgegangen bist. Gott macht uns normal. Und dafür dürfen wir ihm danken. Noch ein Punkt, damit wir Gott danken, in Vers 9 oder in Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Auch das ist eine Verheißung und ein Grund, Gott zu preisen. Der Herr, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Ich denke euch, ich bin bewusst, dass der Engel des Herrn im Alten Testament niemand anders ist als der Herr Jesus. Ja, im Neuen Testament, offenbart sich im Neuen Testament. Wir könnten lesen, der Herr Jesus lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und das ist doch ein wunderbarer Aspekt, für das wir Gott danken können. Lest diesen Vers bitte nicht als Bedingungssatz. Der Herr Jesus lagert sich um die her, die ihn fürchten, in dem Sinne als, ich muss erst ein gewisses Maß an Gottesfurcht entwickeln, damit der Herr sich um mich lagert. Das ist hier nicht gemeint. Ja, sondern der Herr lagert sich um diejenigen, die ihm vertrauen. Das ist auch das wieder. Wisst ihr, wir haben Gott nichts zu bringen. Das ist nicht so wie in der Welt. Du kriegst Leistungen, wenn du krank bist, wenn du Privatpatient bist, dann läuft das Ding ziemlich gut. Aber wenn du Kassenpatient bist, das ist wieder eine üble Sache. Und bei Gott gibt es diese Unterschiede nicht, sondern Gott lagert sich um die her, die zu ihm gehören. Und dieses Lagern heißt wörtlich, er stellt eine Armee um dich herum, ja, die dich beschützt. Und das ist etwas, das sollte uns wiederum trösten. Ja. Nicht nur der Herr Jesus lagert sich um uns, sondern in Psalm 91 heißt es auch, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten Tag und Nacht. Das sind dienstbare Geister. Ja, und ich... Wirklich, in der Ewigkeit wird man wahrscheinlich erstmal erkennen, wie oft uns der Herr durch seine Boten, ob das Menschen sind oder übernatürliche Wesen, wie sehr er uns in unserem Leben oft bewahrt hat. Ja? Das heißt, wenn du mal zu spät bist, an der Autobahn im Stau stehst, dann sei nicht böse. Vielleicht hat ihn dir Gott geschickt, damit du ja, an anderer Stelle vielleicht sonst einen Unfall gehabt hättest. Er lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und er rettet sie, er befreit sie und bricht sie heraus. Das heißt, auch wenn eine feindliche Armee sich um dich lagert, das gibt es ja auch, ja, und die Mauern dann ziemlich hoch gehen und du vielleicht auch kein Licht mehr siehst, dann sagt der Herr Jesus hier, er rettet dich. Das Wort heißt wörtlich, er bricht dich heraus. Und nochmal, ich weiß nicht, wo du gerade belagert bist in deinem Leben, aber der Herr kommt zu seiner Zeit, und er schenkt Hoffnung. Ja. Ich möchte einfach sagen, ich sage das auch nicht aus der Theorie und ich denke, ihr wisst es auch, ihr habt es auch schon erlebt. Das Vorletzte ist, Vers 9, schmeckt und seht, wie launisch der Herr ist. Was? Nix? Nicht richtig. Schmeckt und seht, wie launisch, das wäre kein guter Gott. Ja. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das ist für mich wirklich ein Grund zu loben. Das war mir bei der Vorbereitung auch einer der wichtigsten Punkte überhaupt, dass wir einen freundlichen Gott haben. Warum ist das wichtig? Wisst ihr, nochmal, wenn alles gut in unserem Leben läuft, dann ist es easy, Gott zu loben, Gott zu preisen, fromm zu sein, geistlich zu sein, es ist schön, freundlich zu sein. Aber wenn die Bomben dann kommen, ja, dann ist es gut, wenn ich weiß, auch wenn ich keine Kraft mehr habe und schwach bin, dann ist er stark. Ja, und er ist ein freundlicher Gott. Und das ist wichtig, dass wir das auch betonen. Ich habe neulich in der Predigt gehört von einem Bruder, der hat das Grundanliegen, war wirklich gut, aber er hat seelsorgerlich wirklich, ich sag mal, daneben gegriffen. Er hat den gläubigen Geschwistern nur gesagt, tu das, tu das, tu das, sonst wird Gott dich töten. Oh. Wisst ihr, wenn ich am Boden bin und nicht mehr kann, dann brauche ich was anderes. Dann brauche ich nämlich keine Sicht mehr auf mich, sondern auf den großen Gott. Und nochmal, Gott ist freundlich. Auch wenn wir untreu sind, ist er treu. Und ich möchte die letzte Bibelstelle hier lesen, und zwar aus Jeremia 29. Und schaut mal, das ist Gottes inspiriertes Wort und er zeigt hier sein Wesen. Und zwar, da sagt Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das sagt Gott zu einem abgefallenen, immer wieder abgefallenen Volk Israel. Und jetzt kommen sie gerade, 70 Jahre in der Verbannung waren sie. Und was sagt Gott über diese, sag mal, Versager, über die, die es echt nicht auf die Reihe bekommen haben? Er sagt, ich habe Gedanken des Friedens, ihr habt eine Zukunft, ihr habt eine Hoffnung. Und das ist doch ein Grund zu danken, dass wenn du zu Gott kommst, dann dient dir alles zum Besten, auch wenn es hart auf hart kommt, aber er sieht uns mit freundlichem Angesicht. Ich hoffe, das ist auch euch ein Trost und Motivation zum Loben. Er sagt hier zum Schluss, Gott ist denen nahe, in Vers 19, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja, trifft auf mich zu. Dann dürfen wir uns ein Stück weit freuen, denn gerade dann ist dir Gott ganz, ganz nahe. Wisst ihr, in der Welt ist es anders. Wenn du am Boden liegst, dann treten sie noch drauf. Ja? Wenn wir Gott haben, dann hebt er uns auf. Wichtiger Punkt, um Gott zu preisen. Ja, wir wollen noch was praktisch hier rausnehmen und zwar, wisst ihr, wenn ich das jetzt so lese für mich, Gott antwortet, Gott rettet, Gott ist freundlich, er lagert sich um mich, er ist nahe, die in zerbrochenen Herzen sind, Halleluja. Oder haben wir einen Grund, zu Gott zu danken, wenn du zu ihm gehörst? Jetzt müsste eigentlich ein Amen kommen, Amen. Ja, das gehört auch zum Preisen. Ja, aber noch vielleicht ein praktischer Aspekt für nächste Woche. Ja, stell dich auf diese Verheißungen, aber wir wollen ja auch ein Stück weit Gott ähnlicher werden. Das ist ja das Programm, das Gott für uns hat. Ja, und vielleicht können wir in der nächsten Woche, wenn Gott uns Menschen in den Weg stellt, die vielleicht auch Not haben, vielleicht können wir uns um sie lagern. Ganz praktisch und für sie beten, ein Stück weit Jesu ihnen weitergeben. Vielleicht können wir freundlich sein im Alltag, damit Menschen aufgerichtet werden. Und vielleicht können wir auch diese Woche denen nahe sein, die zerbrochenen Herzen sind und für sie beten. Ja, auch also praktisch hier, so wie Gott zu mir ist, ein Stück weit in den Alltag. Gut, ich möchte zusammenfassen. Ja, in der Welt gibt es Herausforderungen. Ja, es läuft nicht immer alles wie am Schnürchen. Es gibt auch dunkle Tage. David hat es erlebt, Paulus hat es erlebt. Aber wir lernen an David, dass er eine bewusste Entscheidung trifft, Gott ist im Zentrum. Ich möchte ihn loben und preisen, alle Zeit. Aber warum? Und das ist das Wichtigste. Nicht, weil wir fromm sind und das ein Christ eben tut, sondern weil wir einen Gott haben, der antwortet, rettet, sich lagert, freundlich ist und nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ich hoffe, das gibt euch Mut, Mir gibt es zum Beispiel für den Tag heute wieder ein Stück Mut. Ja? Wollen wir noch beten zusammen? Dürft ihr sitzen bleiben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der freundlich ist. Wir danken dir, Herr, dass du unsere Herausforderungen kennst, Herr. Und du kennst auch jeden Einzelnen, der jetzt hier ist und du siehst, was ihn bewegt, Herr. Vielleicht haben wir gerade eine gute Phase, aber Herr, die sind ja auch nicht immer beständig. Wir wollen einfach beten, dass wenn die nächsten Herausforderungen kommen, egal wo, dass wir ja auf dich schauen, dass wir uns auf dein Wort stellen und sehen, wie freundlich du bist. Und dass das dann vielleicht auch im Nachgang erst zum Loben und Preisen ja anhält, damit auch die Menschen außerhalb sehen, dass bei uns was anders ist. Nicht, weil wir so toll sind, sondern dass wir einen großen und lebendigen und liebenden Gott haben. Und dafür wollen wir dich preisen. Amen.